Was natürlich war, meine beste Freundin, wir durften nicht mehr zusammen spielen. Der Vater kam eines Tages und sagte zu meinen Eltern, also leider dürfen die Mädels nicht mehr zusammenkommen. Das war allerdings Ende 34.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Folge 48, war ganz beeindruckt, als ich das heute angelegt habe.
Ja, Wahnsinn, ne? Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und moin Carsten. Ja, noch zwei Folgen und wir sind tatsächlich bei 50. Wow, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, dass wir das schon mal, dass wir so weit kommen würden, hättest du das gedacht?
Naja, ich habe es natürlich gehofft, dass wir so lange dranbleiben und freue mich, dass wir es am Ende jetzt tatsächlich geschafft haben, auch wenn natürlich die Frequenz vielleicht ein bisschen nachgelassen hat, aber es steckt ja auch immer mehr Recherche mittlerweile in den Stücken, die du dann auch vorbereitest, hinfährst zu Orten, was ja eigentlich gar nicht geplant war, deshalb freue ich mich doppelt.
Das stimmt, wir hatten echt eine hohe Durchlaufzahl im ersten Jahr vor allen Dingen, aber egal, viele steigen ja auch später ein und dann haben die trotzdem ja eine ganze Menge schon zu hören, ne? Genau. Kann man wohl sagen. Genau. Ja, es werden noch viele weitere kommen, wir sind nämlich mit der heutigen Folge erst bei Person 14, also bei Protagonistin 14 von 49, das wird noch eine Weile gehen, glaube ich.
Ja, diese 14. ist Edith Braun, obwohl wir ja die Geschichte von Ruth Marx noch nicht zu Ende erzählt haben.
Ja, die beiden sind ganz doll eng miteinander verbunden und deswegen muss das einfach so sein.
In der letzten Folge haben wir ja bereits angefangen, Ediths Geschichte zu erzählen, mit der Geschichte, die du geschrieben hast. Die Schauspielerin Lena Klenke hat sie uns vorgelesen. Heute gehen wir mit Edith zusammen ins Detail.
An das Interview mit Edith Braun im November 2004 war das Jahr, also im Hogar Hirsch, da kann ich mich noch ziemlich gut erinnern, ehrlich gesagt.
Für alle, die es sozusagen noch nicht wissen, das ist das Altenheim für die deutsch sprechenden Jüdinnen und Juden Argentiniens.
Ja, genau. Und das Interview hat im Zimmer für die freiwilligen Helferinnen stattgefunden. Das sind die Voluntarias. Wir haben um den Tisch rumgesessen und genauso wie bei Ruth, die war auch dabei. Und es war auch noch, waren auch noch andere Freundinnen dabei, die alle zusammen dort als Voluntarias damals gearbeitet haben.
Ja, dann fangen wir doch damit an. Sie soll uns doch mal erzählen, wie sie Freiwillige geworden ist.
Eine Tante meines Mannes hat die letzten Jahre hier gelebt und dadurch kam ich sie öfters auch besuchen. Nachdem mein Mann starb, habe ich mich entschlossen als Voluntarier und es macht mir Freude und ich komme gern und ich glaube und hoffe, dass ich damit auch anderen etwas Freude bereite. Als Voluntarier sind es jetzt 6,5 Jahre ungefähr.
Und könntest du dir vorstellen, hier auch deine letzte Lebensstation zu leben?
Ja, ich könnte mir vorstellen, wohl. Mein Wunsch ist, dass ich zu Hause sterbe. Aber ich meine, ich sehe, wie wirklich die Menschen hier glücklich sind. Glücklich, wenn man das glücklich nennen kann, ne? Aber ich glaube wirklich, dass hier in Buenos Aires kein besseres Heim gibt.
Da ist sie nicht die Einzige, das sagen ja einige, ne?
Ja, muss irgendwie was dran sein.
Jetzt habt ihr zwei gleich schon übers Sterben gesprochen, aber lass uns jetzt mal ganz von vorne anfangen.
Du machst Fragen, du stellst Fragen, ja.
Und wichtig ist, dass du nicht an die Mikrofone rankommst, die sind unglaublich empfindlich.
Na, no, ja, ich bleib schon weg.
Eine ganz entspannte Frau.
Ja, sehr entspannt.
Mein Name ist Edith Marx, verheiratet Braun.
Und? Keinen anderen Vornamen?
Ah doch, natürlich. Edith Rosa Ruth. Mm. Drei Namen habe ich, ja. Geboren in Landau, in der Pfalz, in Deutschland, am 18. Februar 1926. Ich bin 78 Jahre.
Das Interview ist ja ziemlich genau 20 Jahre her, also wäre sie heute 98 Jahre alt.
Ja, zuletzt gesehen habe ich sie 2019, da habe ich ja mit Berit und Saskia den Film gemacht, ein Stück deutscher Film in Buenos Aires und auch in San Miguel eben im Heim gedreht. Ja, da war sie auch dabei. Wir haben ja mit Ruth und ihr sogar, sind wir in dieses Hotel de los Inmigrantes, also in dieses Migrationsmuseum gegangen und so. Das war für sie ganz doll anstrengend, aber ja, geistig war sie total topfit noch.
Da war sie ja auch schon 93 Jahre alt.
Ja, genau, 93 damals.
Und wie bist du 2004 mit ihr ins Gespräch gekommen?
Ja, ich habe ja wenig Zeit gehabt. Also Tim und ich haben ja 50 Menschen in nur knapp einer Woche fotografiert und interviewt und so. Sprich 7 Menschen pro Tag so ungefähr. Ja, da durfte ich irgendwie wenig Zeit verschwenden. Also habe ich gleich damit begonnen, sie nach ihren Erinnerungen an die Kindheit in der Nazizeit zu fragen.
Leider oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, erinnere ich mich sehr wenig. Was natürlich war, meine beste Freundin, wir durften nicht mehr zusammen spielen. Der Vater kam eines Tages und sagte zu meinen Eltern, also leider dürfen die Mädels nicht mehr zusammenkommen. Das war allerdings Ende 34. Ne? Und während dem ganzen, also das ganze Schuljahr 35, wurde ich belästigt, aber nicht so viel wie mein Bruder. Ich hatte einen Bruder, Hans Marx, der war 2 Jahre älter als ich und der wurde schon sehr belästigt. In der Schule und auch außerdem der Schule, im Sportplatz und so weiter.
Und kannst du das konkretisieren? Also hast du da konkrete Erlebnisse, die du erzählen könntest?
Genau, diese eine, das ist mir geblieben von dieser Freundin. Sonst ich persönlich nichts. Also das ist, als ob es weggeschwommen wäre. Ich rede mir selbst ein, dass wenn man das psychologisch sieht, ich möchte nicht mehr das wissen. Weiß nicht, ob es stimmt.
Aber du weißt, dass das der Grund war, warum deine Eltern gesagt haben...
Vor allem, weil wir Kinder schon sehr belästigt wurden. Ich sage, mein Bruder mehr als ich.
Das ist eine menschliche Reaktion, das zu verdrängen, ne? Und sich vielleicht nicht daran zu erinnern.
Ja, das denke ich auch, ja. Ich gehe davon aus, dass sie hier, weil es ja auch nicht klar, sie weiß ja gar nicht, sie kann es uns nicht erzählen, aber ich gehe davon aus, dass sie Belästigung durch andere Kinder meint.
Ja, aber was genau müssen wir uns dann darunter vorstellen? Das wüsste ich natürlich irgendwie schon gerne.
Ja, da habe ich dann Daniel gefragt, ihren Neffen, den Sohn von Ruth Marx. Wir haben ihn ja in Landau besucht, Tim und ich. Ja, und er hat ein ganz bisschen mehr erzählt.
Aber haben Sie keine Erinnerung an Ihre Kindheit, an die Kindheit davor? Was haben Sie hier erlebt mit den Eltern?
Nix. Und meine Großeltern noch weniger. Das haben wir. Meine Tante hat das, Edith hat da auch immer gesagt, warum habe ich nicht gefragt? Aber das war die Zeit, wo man nichts gefragt hat. Weil es war nur Leiden. Und da haben sie gesagt, meine Großeltern, nachdem sie die Wiedergutmachung bekommen haben, das war 61, 62, sind hier nach Landau gekommen. Die haben meine Tour, das habe ich recherchiert, weil die haben nichts, die haben die ganze Friedhöfe und alles, die Verwandtschaft haben sie hier besucht. Aber als sie nach Buenos Aires wieder zurückgekommen sind, da haben sie überhaupt nichts erzählt. Null. Über Gefühle, was sie getroffen haben, was sie gesehen haben, da null. Das war, in Ingenheim waren sie in Landau, waren sie waren in Viernheim, sie waren auch in Frankreich, wo sie auch Cousins hatten und null. Da haben sie mir nur eine Karte mitgebracht, wo sie mit dem Schiff gefahren sind. Da, für mich war alles immer so besondere Geschichte, wo ich nie, da war nichts zu erzählen. Ich sag, das waren so nur minimal Information, ne?
Verrückt. Und aber du hast diese Großcousine, die ja auch mit
die Lotte, ja.
Genau. Und die hat
habe ich kennengelernt.
Und die hat mehr erzählt.
Die hat in Uruguay gewohnt, deshalb weiß ich nicht.
Aber du hast doch erzählt, sie hat berichtet von Drangsalierungen.
Gut, das hat sie erzählt und das ist auch irgendwie, das konnten sich die Sachen haben sie erzählt, dass
erzähl
sie
erzähl mal, wer das war und was sie erzählt hat.
Das ist die direkte Cousine zu meinem Vater, meine Tante. Und das war gut direkt von meinem Opa seit Marx war die Mutter war von dieser Lotte war die Schwester zu meinem Opa Marx und die war mindestens 5 Jahre älter Ich glaube, vom Jahre 20 war sie. Und die hatten in der Schule Riesenprobleme und irgendwie waren immer Schlägerei. Das ist mein Vater teilweise auch. Aber bei ihr war ganz schlimm und man hat ihr direkt einen Stein in den Kopf geschmissen.
Das ist dann schon deutlich konkreter, ne? Und das war 1934, nur ein Jahr nach der Machtübergabe an die NSDAP am 30. Januar 1933, darf man nicht vergessen.
Ja, so schnell ging das. Der Antisemitismus kam ja nicht aus dem Nichts, kann man ja sagen. Der war da und genau das wird ja heute auch oft verdrängt. Die Jahre vor der Machtübergabe haben die Schlägertrupps der NSDAP, die Männer von der SA, ja schon Angst und Schrecken verbreitet. Antisemitische Gewalt war nicht neu und der Antisemitismus war natürlich gesellschaftlich, ne?
Mhm. Ja. Auf der Internetseite Limgo, Lebendiges Museum Online, heißt es dazu:
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs häuften sich in Deutschland antisemitische Aktivitäten. Die Juden, die weniger als 1% der Bevölkerung im Deutschen Reich ausmachten, waren in den ersten Nachkriegsjahren die Sündenböcke für all das, was einen Großteil der Deutschen traumatisierte. Revolution, Inflation, soziales Elend. Die antisemitische Propaganda stützte sich dabei vornehmlich auf den aus dem Kaiserreich übernommenen völkischen Rassegedanken. Gängige, stereotype Beschreibungen skizzierten die Juden als Träger negativer Rassen- und Charaktereigenschaften. Gekennzeichnet war der Antisemitismus von einer hemmungslosen Hetze gegen die demokratische und linke Politik der als verjudet geltenden Weimarer Republik.
Das ist schon harter Tobak. Den Link dazu packen wir euch in die Shownotes.
Ja, ich finde auch irre an diesem Zitat, weniger als 1%, ne, machten die Juden und Jüdinnen aus. Und da sich drauf zu stürzen als Sündenböcke, das ist natürlich einfach, ne?
Ja.
Da hat man ein ganz klares Feindbild. Und ja, und Antisemitinnen und Antisemiten gibt es damals, also ja, auch sehr, sehr viele, also nach 33 dann sozusagen auch offiziell, öffentlich. Die Gewalt ist vom Staat legitimiert. Gewalt gegen Jüdinnen und Juden wird ja jetzt ganz offiziell auch propagiert. Und das ist natürlich, hat natürlich Auswirkungen, ne? KollegInnen, NachbarInnen und eben Kinder beteiligen sich.
Es gibt natürlich auch gerade am Anfang der Nazizeit auch noch Einzelne, die sich dagegen gestellt haben oder zumindest nicht mitgemacht haben, aber sehr viele, sehr, sehr viele haben entweder weggesehen oder haben sich eben an der Schikane beteiligt.
Ja, Gewalt ist im Nationalsozialismus einfach inhärent, ne? Das ist wichtig zu wissen, glaube ich. Nationalsozialismus ohne Gewalt gibt es gar nicht. Gewalt gegen Jüdinnen und Juden, gegen Sinti und Roma, gegen KommunistInnen, auch sogenannte Asoziale, sage ich mal, SozialdemokratInnen und eben alle, die denen nicht gepasst haben.
Ja. Und nochmal ein Zitat dazu. Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung steht dazu Folgendes:
Sobald die Nationalsozialisten staatliche Schaltstellen innehatten, nutzten sie diese zur Machtsicherung und zum Umbau des Staates. Massive Gewaltanwendung unterstützte dieses Ziel ebenso wie die weitgehende gesellschaftliche Selbstgleichschaltung.
Finde ich auch sehr interessant. Selbstgleichschaltung, sprich weitgehend freiwillig, ne? Das ist also sozusagen aus der breiten Masse passiert. Und die, die eigentlich für alle Kinder eine Fürsorgepflicht haben, also LehrerInnen zum Beispiel, waren eben auch an dieser Selbstgleichschaltung beteiligt. Und ja, es gibt natürlich Ausnahmen, klar, ne, wie du auch sagst. Das haben wir ja, oder das haben mir auch in den ganzen Interviews einige der ProtagonistInnen auch erzählt. Aber die meisten Lehrerinnen und Lehrer, die schützten ab diesem Zeitpunkt die jüdischen Kinder eben nicht mehr. Und jüdische Kinder sind ab sofort freiwillig gewesen. Sie müssen den Rassekundeunterricht ertragen und sie werden geschubst, beschimpft und verprügelt, wie Daniel uns das auch gerade erzählt hat, ne?
Ich stelle mir außerdem vor, dass Edith und Hans damals auch mitbekommen, dass jüdische Geschäfte boykottiert werden. Sie wussten eben sicher, dass auch die eigenen Eltern in großer Angst leben, zumindest unterbewusst. Und was macht das mit einem Kind, das selbst bedroht wird und erlebt, dass auch die eigenen Eltern hilflos sind?
Ja, und da läuft zu der Zeit ja noch laufend Propaganda und Hassrede im Radio, aber auch auf öffentlichen Plätzen. Das Ziel war damals, ja, Jüdinnen und Juden nach und nach rauszustoßen, aus der Gesellschaft fertig zu machen. Und ja, das haben Edith und ihr Bruder natürlich mitbekommen, ne?
Es ist nicht leicht, sich in dieses Gefühl reinzudenken, aber wir wollen es versuchen. Stellen wir uns vor, du deine Familie und die gesamte Minderheit, der du angehörst, ist in dieser Situation. Wir werden für alle Probleme Deutschlands verantwortlich gemacht. Diese Hassrede ist immer und überall präsent, nicht nur im Radio, auch in den Zeitungen und auf öffentlichen Plätzen, bei Kundgebungen. Das ist gar nicht so weit weg. Für die, die die AfD gewählt haben, sind auch die MigrantInnen ja an allem schuld. Und ich meine, gerade war AfD-Parteitag, da sind auch viele Aussagen getroffen worden. Ja, man will das nicht direkt vergleichen, aber die schon in dieselbe Kerbe schlagen, kann man sagen.
Ja, es ist immer diese Suche nach den Sündenböcken, ne? Nach denen, ja, die man verantwortlich machen kann für das vermeintliche Selbst, für die vermeintlichen Probleme, die man glaubt zu haben. Ja, und ich finde in diesem Zusammenhang ganz passend, dass der Kinderschutzbund nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche damals darauf hingewiesen hat, dass Kinder, natürlich vor allen Dingen Kinder, die vielleicht migrantische Eltern haben oder selbst nicht in Deutschland geboren sind, ganz, ganz starke, große Angst haben vor dem Rechtsradikalismus in unserem Land. Ne?
Ja. Seit der Korrektivrecherche zu dem Treffen im Potsdamer Gasthaus Adlon, wo diese, ja, wo diverse völkisch denkende Menschen und Antidemokratinnen, unter anderem der AfD, aber auch der Werteunion und weitere Menschen aus anderen gesellschaftlichen Gruppen, also leider quer durch die Gesellschaft, darüber debattiert haben, wie sie Millionen von Menschen aus Deutschland rausbringen können, die ihnen eben nicht deutsch genug sind.
Ja, irgendwie merkt man daran, wie das doch wieder ganz schön aktuell ist. Also was wir hier, ne, 80 Jahre alte Geschichte erzählen, und trotzdem ist das gar nicht so weit weg. Also ja.
Man darf es dann immer nicht zu 100% vergleichen, weil es dann doch noch, ich denke, mehr Widerstand gibt heutzutage und sehr viele Leute auch auf die Straße gehen und dieses Thema offen auch angesprochen wird. Aber ja, heftig ist die Entwicklung schon. Stellen wir uns also vor, solche Pläne, über die wir gesprochen haben, sind noch mehr als eine Idee. Dann sind wir so ein Stück weit auch in Ediths Realität. In ihrer Realität sind Extremisten eben an der Macht. Wie viel stärker noch als heute muss die Angst bei Edith und ihren Angehörigen gewesen sein deshalb, ne?
Absolut. Sie war damals ganz klein. Sie war 7 Jahre alt und sie wird vielleicht vieles nicht verstanden haben. Aber ich bin sicher, dass sie diese Angst selbst empfunden hat, weil sie ja mitbekommen hat, wie ihr Bruder drangsaliert wird, ihre Cousine. Aber auch, wie sich sozusagen die Welt aller jüdischen Freunde und Freundinnen um sie rum verändert. Ja, und dass die das verdrängt, wie du vorhin schon gesagt hast, ist natürlich total verständlich. Ja,
zum Glück handeln ihre Eltern damals schnell. Dazu haben wir nochmal einen Ton von Daniel.
Oktober 35 haben sie alles aufgegeben und es ist mein Opa, meine Oma, Tante und oder Sohn und Tochter mit dieser Cousine ausgewandert, zu 5.
Ja, Edith hat mir davon auch erzählt. Daran erinnerte sie sich im Interview 2004 noch ganz genau. Also vor, das war ja damals 69 Jahre nach der Flucht aus Deutschland.
Wir haben den Entschluss, das heißt, der Entschluss kam von einem Onkel, der schon hier in Argentinien lebte. Vielleicht wussten die sogar mehr als wir in Deutschland. Und er hat uns die Jamada geschickt und sind Ende 35, im Dezember 1935 ausgewandert. Von Hamburg aus mit dem Schiff La Madrid.
War das einfach noch zu der Zeit?
Es war damals einfach, wenn man Jamada hatte.
Brauchte man auch Geld oder?
Meine Eltern waren nie reich, also Geld natürlich. Ich nehme an, vor allem mein Onkel hat das alles von hier aus gemacht.
Ja, doofe Frage. Natürlich brauchten die Geld.
Ja, jetzt würde ich gerne wissen, was hat der Vater von Edith und Hans eigentlich beruflich gemacht?
Ja, dazu hat Daniel noch was erzählt. Und die Arbeitssituation des Vaters war auch ein Grund, warum sie so früh geflohen sind.
Das haben sie auch so gemacht, weil sie konnten nicht arbeiten, mein Opa konnte nicht arbeiten. Das habe ich mitbekommen mit der Zeit, aber viel mehr haben sie Details haben nicht erzählt. Und weil hier in Landau war es schon ganz, ganz früh, vom ersten Tag, war gegen die Juden und das war 33 und weil hier war immer diese Grenzsituation zwischen Franzosen und Deutschen und da wollte man noch mehr nationalistisch sein und deshalb hat man Schuldige gefunden und dann hat man versucht, die wegzujagen. Ne?
Was hat dein Opa denn gearbeitet vorher?
der hat Zigarrengeschäft gehabt. Der hat mit dem Bruder, das waren vier Geschwister, drei Männer und eine Frau. Und dieser eine, wo hier geblieben ist, der Sigmund, der hat mit meinem Opa zusammen das Geschäft gehabt. Der dritte, der war 26, war in Argentinien schon gewesen, weil der ist ausgewandert von Mannheim. Der hat in so einem Getreidegeschäft da gearbeitet und der hat man geschickt nach Argentinien, weil Argentinien war stockreich und hat mit Getreide gehandelt und die haben anscheinend, haben sie beide oder Länder da oder Firmen gehandelt und so ist er ausgewandert. Aber teilweise ist er auch ausgewandert, das hat meine Tante oder das haben sie erzählt, dass anscheinend hat er eine Frau geschwängert und da musste er abhauen oder wollte und da ist er nach Argentinien. Und das hat die Familie auch gerettet, die ganze Geschichte, weil da haben sie gesagt, wo fahren wir hin? Und das haben sie gesagt, wir haben einen Bruder und der hat eine sehr gute Position schon gehabt in dieser Firma. Hat er gesagt, kommt zu mir, weil da habt ihr die Sicherheit nicht, dass ihr in ein fremdes Land kommt. Und so haben sie entschieden, der Jüngste, der war schon dort, der Hugo, und dann ist der Siegfried, Arthur und Sophie sind dann ausgewandert.
Und Arthur ist dein Opa?
Mein Opa.
Ja, ist nicht ganz leicht durchzusteigen bei
den Namen. Ich fasse mal zusammen. Also, der Vater von Edith und Hans heißt Arthur, wie Daniel gerade sagt. Und Hugo ist der Onkel, der die Jamadas aus Argentinien geschickt hat.
Der sich aus dem Staub gemacht hat.
Ja, für die schwangere Frau war das wahrscheinlich ziemlich schlimm. Die Arme, aber das ist natürlich ein anderes Thema.
Ja, absolut. Zurück zur Ausreise. Daniel hat noch erklärt, wie Arthur und seine Geschwister die Reise finanziert haben.
Das Haus von Ingenheim, das war Marx Familie Eigentum von Jahrhunderten. Der Vater von diesen vier Geschwistern ist gestorben 35. Das war auch ein Grund anscheinend, warum sie geblieben sind. Hieß Felix Marx. Ne? Das ist mein Urgroßvater. Und der ist 35 gestorben im Januar. Und dann haben sie gesagt, wir verkaufen das Haus und dann haben wir ein bisschen Geld und teilen wir uns das Ganze. Mit dem haben sie anscheinend ein Ticket gekauft.
Ja, die Mutter von den vier Geschwistern, also die Frau von Felix Feisel, war übrigens schon in den 1920er gestorben. Nur falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch jetzt fragt, warum von ihr nie die Rede ist. Die hieß Rosa Brandt.
1935 sind sie also schon raus aus Nazi-Deutschland. Das ist ziemlich früh im Vergleich zu anderen, die wir hier auch vorgestellt haben. Dazu haben wir auch noch einen Ton von Daniel.
Ich bin immer erstaunt, dass so früh, dass sie das erkannt hat. Wenn wir sagen, heute können wir uns vorstellen, wir hauen ab. Aber in dieser Zeit, mein Opa war im Krieg, im Ersten Weltkrieg, so diesen Eisernen Kreuz hat er bekommen, ein paar Monate vor, von Hindenburg und von Hitler, so ein Diplomzertifikat. Und das war ihre Ehre zu sagen, wir fühlen uns deutsch. Und was sollen wir da jetzt, warum sollen wir weg? Aber anscheinend, es war so schlimm, dass er nicht leben konnte, obwohl sie total integriert, total deutsch sich gefühlt haben. Ne?
Ja, so war das. Gut für die Familie, das schnell begriffen zu haben. Also schaut euch jetzt gerne mal die Fotogalerie an, die ich gebaut habe. Da seht ihr Edith und ihre Familie und ihr seht auch das Eiserne Kreuz von Felix Marx und das Dokument dazu.
Ja, das findet ihr auf www.einstückdeutschland.com und dann eben natürlich bei Edith Braun. Das Eiserne Kreuz haben jüdische Kriegsteilnehmer tatsächlich auch nach 1933 noch bekommen. Eine perfide Aktion irgendwie, denn sehr viele Juden haben sich gerade durch diese Anerkennung sicher gefühlt.
Ja, und bei Marxens ist das aber eben anders. Und mit Argentinien haben die glücklicherweise einen Ort, der ihnen Sicherheit verspricht. Ein Land, in dem der Bruder schon seit Jahren eben auch gut lebt. Finanziell unabhängig, das ist natürlich auch echt ein riesengroßes Glück.
Aufs Schiff geht Familie Marx im Oktober 1935, Edith mit ihrem Bruder Hans, ihren Eltern Arthur und Lilly und ihrer Cousine Lotte.
Und damit kommen wir heute schon zum Ende dieser Folge, lieber Carsten.
Genau, wie es für Edith und ihre Familie weitergeht, erzählen wir euch dann in der nächsten Folge.
Danke an dieser Stelle an Daniel Marx. Du hörst hoffentlich zu, lieber Daniel. Danke für die Fotos und für die vielen zusätzlichen Infos. Und danke auch an dich, lieber Philipp, unseren Kollegen Philipp Eggers, dass du die Texte für diese Folge eingesprochen hast. Und danke an den anderen Philipp, also an Philipp Teichert von Fluid Sound, dass du wieder die Folge akustisch nachbearbeitest.
Und wenn euch, liebe HörerInnen, diese Folge gefallen hat und euch der Podcast insgesamt gefällt, wie immer, bitte lasst uns eine Bewertung da und empfehlt den Podcast bitte weiter. Und wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte. Und denkt daran, ihr findet uns auch bei Steady, da könnt ihr den Newsletter abonnieren und Teil der Ein Stück Deutschland Community werden. Und wenn es euch das wert ist, uns mit ein paar Euro im Monat unterstützen, egal wie, danke fürs Zuhören und natürlich bis zum nächsten Mal.
Ja, bleibt gesund und in Zeiten wie diesen zuversichtlich und kämpferisch im Sinne der Demokratie und für den Schutz von Minderheiten. Heute unser Thema. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.